In Deutschland sagt man, man redet nicht über Geld. Ich aber behaupte, man predigt nicht über Geld. So geht es zumindest mir. Ich habe Hemmnis in meiner eigenen Gemeinde, darüber zu predigen, gebt mehr Geld, damit die Gemeinde mich bezahlen kann. Also irgendwie, man kann es auch anders formulieren, aber am Ende läuft es doch darauf hinaus. Und trotzdem will ich über Geld predigen. Vielleicht, weil ich nicht in meiner eigenen Gemeinde bin. Und deswegen sage ich euch, gebt mehr Geld. Spendet mehr Geld. Auch Paulus ging es, glaube ich, ähnlich wie mir. Auch Paulus hat ganz wenige Gemeinden nach Geld gefragt. Bei ganz vielen Gemeinden hat er gesagt, nein, ich bin nicht hier, um Geld irgendwie zu bekommen, sondern er hatte so ein paar wenige auserwählte Gemeinden, wo er gesagt hat, mit denen bin ich so vertraut, die sind so gut mit mir, von denen, sage ich mal, traue ich mich auch, nach Geld zu fragen. Aber irgendwoher muss doch das Geld ja für die Gemeinde kommen. Und für uns als Baptisten ist es ja auch eine wichtige Sache, dass Kirche und Staat getrennt ist. Dass wir keine Kirchensteuer bekommen, dass wir uns irgendwie selbst finanzieren müssen. Und ich will ganz ausdrücklich sagen, dass Karl mich dazu nicht gebeten hat, hier über Geld zu reden. Aber ich glaube, egal wo ich die Predigt, in welcher Freikirche ich oder diese Worte auch sage, zu 99% treffe ich doch die Sache eine Sache zumindest im Kern, dass es immer wieder auch zu wenig Geld gibt. Und ich kenne Freunde von mir, Paare, wo die Frau zu 75% arbeitet, der Mann zu 100% angestellt ist in der Gemeinde als Pastor und eigentlich bringt die Frau das Geld ins Haus. Also Pastoren verdienen noch nicht mal viel Geld, haben eine hohe Verantwortung und ich habe natürlich nicht Theologie studiert und bin auch nicht Pastor geworden, um viel Geld zu verdienen. Aber trotzdem möchte ich euch einfach nochmal ermutigen, ein Pastor hat immer viel zu tun, viel Verantwortung. Und bekommt auch entsprechend wenig. Und deswegen möchte ich euch bitten, wertschätzt doch gern euren Pastor, indem ihr ihm warme Worte der Anerkennung schenkt und indem ihr auch der Gemeinde Daueraufträge der Liebe gebt. Soweit dazu. Ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Finanzen aussieht, aber ich glaube, es wird bei euch auch ähnlich sein wie bei vielen anderen Gemeinden. So. Weit auch ein kurzer Exkurs zu dem, was ich persönlich auch zu Finanzen und zum Geld sagen will. Und auch im Angesicht des bevorstehenden Winters ist ja auch irgendwie dieselbe Sorge bei einem selbst groß. Da will ich sagen, kommt lieber in die Gemeinde, um Heizkosten zu Hause zu sparen. Und ein Zitat noch von Luther. Der hat gesagt, ich habe viel Arbeit, deswegen muss ich viel beten. Ich finde das so ein schönes, fast schon Paradoxon. Ich habe viel Arbeit, deswegen muss ich viel beten. Ich will diesen Satz heute etwas umändern. Ich habe viel Sorgen, deswegen muss ich viel geben. So, jetzt wollen wir uns anschauen, was Jesus selbst zu dem Thema gesagt hat. Wir können das mitlesen in Matthäus 6. Da sagt Jesus: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du also den Armen etwas gibst, häng es nicht an die große Glocke. So verhalten sich die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen, damit die Leute sie bewundern. Amen, ich sage euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. So bleibt deine Gabe im Verborgenen. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Natürlich geht es bei diesem Text auch viel um die Haltung des Gebens. Will ich Anerkennung bekommen? Oder tue ich das oder gebe ich das Geld um der Sache willen? Und wenn ich nebenbei vielleicht noch andere inspiriere, dann ist es wunderbar. Aber diese Gratwanderung zwischen, ich erzähle vielleicht anderen von dem, was ich tue, das kann man ja nicht nur auf das Geld übertragen, sondern auch auf viele andere Sachen. Diese Gratwanderung zwischen, ich erzähle anderen, was ich tue, damit ich andere inspiriere oder damit ich selbst Anerkennung bekomme, diese Gratwanderung ist schmal. Wisst ihr selbst. Und ich glaube, jeder kann das für sich persönlich am besten beurteilen. Deswegen soll die Predigt nicht darum gehen, sondern mehr um das Geld, um das Almosen. Und wenn ich als ich diesen Text gelesen habe, muss ich an eine Situation denken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer afrikanischen Gemeinde wart. Ist sowieso vieles Kulturschock für mich zumindest als deutschen Baptist. Aber gerade bei der Kollekte machen die das ganz anders. Die spielen laute Musik, dann bildet sich eine Reihe vorne zum Altar, wo der Korb steht, also für das Geld. Und dann tanzen die mit den Scheinen, die sie wedeln, nach vorne und schmeißen es voller Dankbarkeit rein. Und ich denke mir, als ich das erste Mal gesehen habe, boah, also das ist wirklich ein Kulturschock. Ich wollte nicht Kollekte geben. Also eine ganz andere Welt. Wo ich aufgewachsen bin in Hagen, in der Baptistengemeinde, da habe ich gerade diesen Text auch so verstanden, dass ich das komplett auch auf die Kollekte übertragen habe. Du musst das Geld möglichst unauffällig in den Kollektenbeutel geben. Meine Oma, die saß auch immer bei uns in der Reihe und die hat uns Kindern immer noch so ein 2-Euro-Stück in die Hand gedrückt. Wir haben zwar kein Taschengeld bekommen, aber wir haben 2 Euro vor der Kollekte bekommen, damit wir die 2 Euro reintun können. Und ich muss sagen, als Kind habe ich schon gelernt, wie man professionell Kollekte geben kann. Wir haben hier auch die gleichen Beutel, nur ein bisschen rot, ein bisschen andere Form, aber ziemlich ähnlich gehabt. Und so normalerweise kann man das ja entgegennehmen, das Geld reintun, weitergeben. Aber die professionellen Kollektengeber bei uns in der Gemeinde, die haben das so gemacht, ja, habe ich auch gelernt, Geld hier verstecken, das annehmen und zack, weitergeben. Dann merkt das keiner und innerhalb von einer Sekunde ist das Geld bei der nächsten Person oder der Kollektenbeutel. So, und ich merke, aber als ich vor allem als ich diesen Text in der Vorbereitung gelesen und bearbeitet habe, dass es natürlich nicht darum geht. Aber diesen Text habe ich immer so verstanden. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Hand verstecken, zack, zack, Geld weg. Genau so habe ich das irgendwie als Kind wahrgenommen und gelernt. So habe ich diesen Text immer verstanden. Aber es geht bei diesem Text, bei dem, was Jesus sagt, eben nicht um den Zehnten, um sozusagen die 10%, die man den Leviten, so heißen die Priester oder das Priestervolk im Alten Testament, die man den Leviten geben muss. Das Alte Testament berichtet uns mehrfach, dass man den Zehnten geben soll und teilweise kombinieren die das auch mit Witwen und Waisen und den Fremden, also mit Almosen, aber viel häufiger gibt man den Zehnten allein und ausschließlich für die Leviten, für die Pfarrer, für die Priester, die im Dienst sind und nichts anderes tun, außer für die Gemeinde irgendwie da zu sein. So, aber das Besondere ist ja, es geht hier um das Almosengeben. Es geht nicht um den Zehnten zu geben, sondern was Jesus hier sagt, ist das Almosengeben. Da ist es wichtig, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand tut. Und ich frage mich, Almosen geben, ja, das war ausschließlich für die Armen gedacht. Ich gebe Geld für die Armen. Aber ich habe mich gefragt, wie hat das Jesus selbst gemacht? Ich habe überlegt und ich habe keine Stelle gefunden, wo wir lesen, Jesus hat Almosen gegeben, hat Geld für die Armen gegeben. Ich habe eine Stelle gefunden, wo aber Jesus auch nochmal konkret etwas anderes über die Almosen tut oder sagt. Und zwar eine Stelle kurz vor seinem Tod. Da kommt eine Frau zu ihm, hat eine teure Flasche, also Alabasterflasche von wirklich teurem Öl. Und die Frau schüttet es Jesus auf die Füße und ein Jünger erwidert, boah, was für eine Verschwendung. Wie kann die sowas tun? So ein teures Öl, das kann man doch lieber verkaufen und das Geld den Armen geben. Und Jesus sagt, ach, die Armen, die wird es doch immer geben. Das ist gut, was die Frau hier tut, weil die Armen, die wird es doch immer geben, mich aber nicht mehr so lang. Und wenn ich das so lese, denke ich mir, boah, was für eine steile Aussage. Stell dir vor, das sagt jemand auf der Straße zu einem Bettler. Ach, euch Arme wird es doch immer geben. Schon seit 2000 Jahren gibt es euch. Was bringt es, wenn ich euch jetzt Geld gebe? Ich behalte das lieber für mich. Oder zu meinem eigenen Nutz. Ich finde das doch unglaublich unsozial. Und ich glaube natürlich nicht, dass Jesus unsozial war. Vielleicht war er einfach auch sehr weise und hat das gesagt. Ich gehe gleich nochmal oder etwas später nochmal drauf ein. Aber ich frage mich, bringt es überhaupt etwas, wenn ich den Armen etwas gebe? Hier in Deutschland bekommen sie doch auch ein Minimum an Geld, damit sie leben und auch überleben können. Das reicht doch. Was ein Armer in Deutschland bekommt, ein Arbeitsloser in Deutschland bekommt, davon träumen auch die Arbeiter in anderen Ländern. Sie schuften bis zum Umfallen, um gerade so die Familie zu ernähren. Und selbst durch modernen Fortschritt würde ich behaupten, wir haben heutzutage mindestens genauso ein gleich großes, vielleicht sogar ein größeres Problem mit Armut als früher. Irgendwie scheint dieser Kampf gegen Armut doch wie ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Irgendwie bringt es doch nichts, oder? Dabei gibt es doch schon mindestens seit dem Alten Testament Gesetze, Richtlinien, die eben die Armen schützen sollen. Witwen, Waisen, Fremde. Eine Frau, die zum Beispiel im alten Israel ihren Mann verloren hat oder ein Kind, das die Eltern verloren hat, Witwe oder Waise, die waren sozial und wirtschaftlich, rechtlich und auch religiös benachteiligt. Sie waren am stärksten von Ausbeutung bedroht, weil sie eben keine Absicherung hatten bei einem Rechtsstreit. Und deswegen gelten diese Menschen als besonders schutzbedürftig. Und ich habe euch mal einen von vielen Texten mitgebracht aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 22, Vers 21 bis 23. Da sagt Gott der Herr, ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnutzen. Wenn du sie ausnutzt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. Mein Zorn wird entbrennen und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen zu Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. ein harter Text. Aber ich glaube, dass dieser kurze Abschnitt ein ganz entscheidendes Wesensmerkmal von Gott deutlich macht. Gottes Gerechtigkeit. Gott kämpft regelrecht dafür, dass die Schwachen und Armen zu ihrem Recht kommen. Gerecht ist es eben nicht, wenn alle dasselbe bekommen, sondern gerecht ist es, wenn die, die wenig haben, mehr bekommen. Wenn jemand für die einsteht, die nicht für sich selbst einstehen können. Gott setzt sich für die Unterdrückten, für die Armen und Witwen und Waisen ein. Ja, das ist Gottes Wesen. Gott richtet diejenigen, die die Armen unterdrücken, und er richtet die Unterdrückten auf. Die, die am Rand der Gesellschaft sind, sollen integriert werden. Die, die am Boden sind, sollen erhoben werden. Daher sind viele Gesetze im Alten Testament, die diesen Waisen und Witwen, die den Fremden, Schwachen und Armen helfen, all diese Gesetze sind Zeichen der Gerechtigkeit Gottes. Sind Zeichen, dass Gottes Wesen ein Wesen voller Gerechtigkeit und Liebe ist. Und dazu, zu diesen Gesetzen, gehört auch das Almosen. Das Geben direkt an die Armen, damit diese gefördert werden, damit diese aufgerichtet werden. Und deswegen finde ich so Initiativen ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal davon gehört habt, wo Obdachlosen neue Chance und Hoffnung bekommen, indem sie vielleicht eine Wohnung für ein Jahr geschenkt bekommen, in Projekten, wo sie komplett neu umgestylt werden, rasiert, nochmal zum Friseur. Sie bekommen Anzug, um dann, wie, ich sag mal, normale Menschen, ein vernünftiges Jobinterview führen zu können. Eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, um Menschen zurück in die Gesellschaft zu bringen. Und natürlich ist durch auch eine größere Aktion nicht gleich alles gelöst. Wir wissen, Menschen können auch schnell wieder zurück in ihre alten Muster fallen. Aber ich glaube, das bewirkt viel mehr, als wenn ich jemandem eine 2-Euro-Münze in den Klingelbeutel, in den Becher schmeiße. Und eben Gleiches sehe ich auch bei Petrus und Johannes, als sie vor dem Tempel einen gelähmten Bettler gesehen haben. Sie haben ihm kein Geld gegeben. Silber und Gold habe ich nicht, sagen sie, sondern haben ihn geheilt von seiner Lähmung. Das ist doch nachhaltig. Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre ihm, wie man Fische fängt und dein Angelladen wird boomen. So oder so ähnlich geht ja das Sprichwort. Ihr wisst aber, was dahinter steckt. Und auch Jesus war nicht unsozialer, als er gesagt hat, die Armen wird es immer geben. Diesen Satz, den muss man auch im Zusammenhang von seinem Tod auch sehen. Und auch wenn wir nicht lesen, dass Jesus Almosen gegeben hat, vielleicht hat er das getan und es steht nur nicht in der Bibel, wir wissen es nicht, hat er aber trotzdem noch viel mehr gegeben. Er hat Blinde sehend gemacht. Er hat Lahme geheilt. Er hat Hoffnung gegeben den Schwachen und hat mit den Außenseitern gegessen. Und genau das können wir uns doch von ihm abschauen. Anstatt 2 Euro in den Becher zu werfen und dabei vorbeizugehen, können wir Menschen Hoffnung schenken. Können wir ihnen ein offenes Ohr schenken, eine helfende Hand reichen, und diejenigen beachten, die verachtet werden. Genau das ist die Linie Gottes, dass er Gerechtigkeit herstellen will, indem er die Witwen, die Waisen und auch die Fremden hochhebt, aufrichtet, indem er für sie eintritt. Gott setzt sich für die Gerechtigkeit ein. Das sieht man nicht nur an den vielen Gesetzen und Richtlinien im Alten und auch im Neuen Testament. Gott setzt sich für die Gerechtigkeit an, das sieht man auch am Kreuz. Er hat dich aufgerichtet, als Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und nun darfst du andere aufrichten. Vielleicht auch mit Geld, vielleicht aber auch, indem du ihnen Hoffnung schenkst, indem du ihnen zuhörst, indem du schaust, wer könnte das denn vielleicht brauchen. Und natürlich will ich nicht, dass du von heute auf morgen die Welt veränderst. Aber du kannst mit offenen Augen durch deine kleine Umwelt laufen und Gott fragen, wo er bereits am Wirken ist und wo er dich gebrauchen will. Dazu lade ich euch ein.